Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass du heute dabei bist. Die heutige Podcast-Folge bedient sich aus den Inhalten von zwei Büchern, die ich auch in der letzten Woche auf meinem Instagram-Account bereits vorgestellt und aus denen auch schon zwei oder drei Posts generiert worden sind. Und zwar geht es um das Ende der 70er Jahre erschienene Werk oder Buch von Alice Miller, was den Titel »Das Drama des begabten Kindes« trägt und als Klassiker bezeichnet werden kann in der tiefen psychologischen Auseinandersetzung mit der Frage, was für besondere Bedingungen oder für besondere Zusammenhänge in der frühkindlichen Eltern-Kind-Dynamik oder Eltern-Kind-Beziehung eigentlich vorherrschen und wie sich das eben auch auswirken kann. Aus Kindern werden Erwachsene und Wolfgang Schmidbauer hat sich da insbesondere mit den hochbegabten Frauen auseinandergesetzt und eine Analyse veröffentlicht. Er ist Psychoanalytiker, Paartherapeut und auch als Kolumnist im Zeitmagazin tätig und beschreibt das Drama der hochbegabten Frau in Cassandras Schleier. Ich werde euch gleich in die Shownotes die Literaturhinweise von den beiden Büchern packen und natürlich möchte ich noch dazu erwähnen, dass das eine unbeauftragte Werbung ist, aber Buchempfehlungen finde ich immer sinnvoll für die, die sich inspirieren lassen möchten und in dem Bereich eben auch gerne denken und sich bewegen. Natürlich ist auch das wieder nur eine Möglichkeit, also dieser eher tiefen psychologische Blick, sich mit dem Hochbegabungsthema auseinanderzusetzen, aber eben einer, der auch recht tief greift und recht umfassend die Aspekte des menschlichen Seins und der Beziehungsqualitäten mit in den Blick nimmt. Das Drama des begabten oder eben sehr sensiblen, wachen Kindes fängt eigentlich da an, dass es eben sehr, sehr früh die unausgesprochenen Bedürfnisse der eigenen Eltern wahrnimmt und sich diesen dann auch lernt anzupassen. Das Kind lernt eigentlich seine ganz eigenen intensiven Gefühle, die für die Bezugsperson aber vielleicht zu stark sind oder schwer auszuhalten sind, zurückzunehmen und lernt auch ein Stück weit, dass die eigenen intensiven emotionalen Zustände unerwünscht sind und dass sie irgendwie nicht sein dürfen. Und dann wird auf ganz tiefer Ebene auch eben gelernt, dass unerwünschte Gefühle nicht gefühlt werden dürfen. Es könnte also sein, dass in einer Familie so eine Art unausgesprochener Glaubenssatz existiert, dass eben ein Kind, das brav und lieb ist und sich an den bewussten, aber eben auch unbewussten Wünschen der Eltern orientiert und diese erfüllt, ist es eben ein gutes Kind. Und wenn sich das Kind aber weigert, diesen Wünschen zu folgen, weil es vielleicht entgegengesetzte oder andere hat, die nicht mit denen der Eltern übereinstimmen, dann ist es ein egoistisches und sehr rücksichtsloses Kind. Diese Art von eben unausgesprochenen Gesetzmäßigkeiten kann schon als so eine Art unterschwellige und permanent vorhandene Atmosphäre in einer Familie eben existieren. Und der Erwachsene merkt dann eigentlich selber gar nicht, dass es das Kind ist, was er braucht, damit es die eigenen Erwachsenen, egoistischen in Anführungszeichen, Bedürfnisse erfüllt. Das Kind ist also wirklich darauf angewiesen, so zu handeln, weil es kann sich gar nicht leisten, die Liebe der Eltern eventuell zu verlieren. Und hier haben wir schon das Drama der Abhängigkeitsbeziehung eigentlich, die natürlich in Eltern-Kind Konstellationen auch normal ist und die erstmal natürlich auch gegeben ist, weil der Säugling, das Kind natürlich davon abhängig ist, versorgt zu werden und begleitet zu werden. Aber es ist eben auch ein Dilemma, wenn die Eltern aus ja, eigenen Schwierigkeiten im Selbstgefühl oder in der eigenen psychologischen Struktur nicht in der Lage sind, das Kind eigentlich so in seiner Ganzheit und mit seinen kompletten emotionalen und intensiven Ausdrücken so, ja, ich sage mal, zu ertragen oder zu halten, ist vielleicht ein etwas schöneres Bild. Denn wenn das Kind merkt, dass es von seinen Eltern so in seiner Ganzheit respektiert wird, ne, also in alle Richtungen, dann wird es ganz automatisch auch mit Respekt antworten. Denn dann fühlt es sich ja gesehen und angenommen und es wird gar nicht zu diesen Verstrickungen und zu diesen Schwierigkeiten von Emotionen zulassen dürfen, verstecken, unterdrücken und so weiter kommen. Aber natürlich haben wir in sehr vielen Fällen auch eine Mutter oder einen Vater, die eben seinerzeit auch in einer ähnlichen Konstellation aufgewachsen sind. Das heißt, dass eben auch dort die eigenen Mütter all das, was war, nicht annehmen oder nicht aufnehmen konnten. Und dass sich also diese heutige Mutter im Grunde, als sie selber Kind war, auch nicht ernst genommen gefühlt hat. Und nun ist sie in der Lage, eben durch eigene Machtausübung in der Erziehung sich Respekt zu verschaffen und sich sozusagen da selbst narzisstisch zu bedienen, so nennen wir das. Und hier sind wir eigentlich genau in dem Bereich, wo wir diesen Aspekt der Transgenerationalität haben, also dass eben bestimmte Muster, Schemata, Strukturen, die in Beziehungskonstellationen eben vorhanden sind, dass wir die wirklich auch rückblickend über Generationen nachverfolgen können. Und wenn das in diesem Kontext mit der besonderen Sensibilität oder besonderen Begabung mit dem Kind eben auftritt, dann spricht man da durchaus auch von der sogenannten traumatisierten Begabung. Wenn das Kind eben also lernt, diese Feinfühligkeit oder dieses viele Mitbekommen eigentlich zu unterdrücken, weil es eben unerwünscht ist und weil es ja nicht alles, was es mitbekommt, verbalisieren oder ausdrücken darf, dann entsteht natürlich etwas, was durchaus mit traumatischen Erfahrungen gleichzusetzen ist. Denn man darf sich die Auswirkung von diesen vielen, vielen kleinen Kränkungen, also den Begriff Trauma dazu verwenden, ist so ein bisschen knifflig aus psychologischer Sicht, weil das schon eine ganz klare Definition auch umreißt, was ein Trauma ist und was eben nicht. Aber wir können das vielleicht als so viele kleine Kränkungen des Selbstgefühls verstehen, die sich dann so aufgebaut haben und so subsumiert haben. Wenn diese Rückmeldungen von früher Kindheit immer wieder gegeben werden, ach, was du dir da wieder alles einbildest, was du da schon wieder alles mitgekriegt hast und jetzt hör doch mal auf, immer zu allem deinen Senf abzugeben, sei nicht immer so altklug. Also diese ganzen Rückmeldungen aus der Umgebung, die dem Kind eigentlich permanent spiegeln, nee, so wollen wir das jetzt aber nicht, wie du bist und wie du dich verhältst, die eben dazu führen, sich selbst ein Stück zu verleugnen und im schlimmsten Fall sogar abzuspalten. Denn wenn wir uns vor Augen führen, was eigentlich die Grundbedürfnisse eines jeden Kindes sind, kommen wir eigentlich auf relativ klar umrissene Faktoren, die im Grunde recht einfach zu beschreiben sind. Es möchte im Grunde von seinen Eltern ernst genommen und auch beachtet werden. Und das ist das, was wir eben auch als sogenanntes narzisstisches Bedürfnis beschreiben. Also hier nicht zu verwechseln mit dem Narzissmusbegriff aus dem pathologischen Bereich, sondern alles, was wir unter narzisstischen Bedürfnissen verstehen, ist etwas, was zur Erfüllung und zur Bildung eines gesunden Selbstwertgefühls eben unerlässlich ist. Also das sind alles Gefühle, die die das Innere dann letztendlich auch wahrnehmen lassen, also dass das, was in mir vorgeht, eben sein darf und richtig ist. Und das beginnt schon im Säuglingsalter. Da entsteht eben das, was wir aus der Selbstpsychologie mit dem Begriff Kernselbst bezeichnen und woraus sich dann auch eben eine gesunde und gut integrierte Identität bilden kann. Und das eben, und das ist der allerwichtigste Punkt, und da gucken wir auch nochmal ganz genau hin, mit einem gesunden und stabilen Selbstwertgefühl. Und wenn das nicht geschieht und wenn da eben ein grundlegender Mangel herrscht oder ein grundlegender Mangel entsteht, dann kann das schon mitunter schwerwiegende Folgen für die seelische Stabilität und die emotionale Gesundheit nach sich ziehen. Wenn also in der Familie eine Atmosphäre von Achtung und Toleranz, besonders eben für die Gefühle von dem Kind vorherrschen, dann kann eine, wie wir sagen würden, gesunde Autonomieentwicklung erfolgen und das Kind muss nicht permanent nach den Bedürfnissen der Eltern leben und sich dort übermäßig stark anpassen. Und das wäre dann eben auch die Voraussetzung für einen sogenannten gesunden Narzissmus, dass die Eltern also die Kinder in einem derartigen Klima aufwachsen lassen können, dass es also nicht zu einer narzisstischen Bedürftigkeit kommt, aus denen dann vielleicht sich sogar so etwas wie narzisstische Persönlichkeitsstörungen oder Schwerwiegenderes entwickeln können. Jetzt ist aber natürlich das Problem, das ist das, was ich gerade auch schon angedeutet habe. Was ist, wenn die Eltern selbst nicht in so einem Klima aufgewachsen sind? Das heißt, sie sind ja selbst auf narzisstischer Ebene extrem bedürftig. Die Eltern sind im Grunde wie große Kinder. Sie brauchen selber Aufmerksamkeit, Bewunderung und auch Beachtung und instrumentalisieren da vielleicht ihre Kinder sogar, um diese Gefühle zu befriedigen. Das heißt, wenn so das Gefühl da ist, die Kinder werden eigentlich so zum Selbstzweck oder wir nennen das in der Selbstpsychologie auch zum Selbstobjekt, dann sind sie eben extrem narzisstisch besetzt. Sie dürfen nicht ihrer selbst willen da sein und lebendig sein, sondern im Grunde sind sie dafür da, um die Bedürfnisse ihrer bedürftigen Eltern zu erfüllen. Und damit suchen die Eltern eigentlich genau das, was ihre eigenen Eltern ihnen zu früherem Zeitpunkt nicht geben konnten. Und das große Problem ist aber hierbei, dass diese mangelnde Befriedigung in den narzisstischen Bedürfnissen, die können nicht so ohne weiteres nachgeholt werden. Dafür ist schon eine sehr intensive innere Arbeit nötig, ein therapeutischer Prozess, wo Aspekte wie Nachbeälterung oder Integration von eben abgespaltenen Gefühlen stattfinden kann. Also ist es ein Dilemma, ein Teufelskreis. Die Kinder werden niemals diese Funktion erfüllen, diese Bedürfnisse zu stillen. Hier kennst du bestimmt auch die Arbeit mit dem inneren Kind, die ja auch sehr populär sind inzwischen und das ist so ein ganz großer Anker oder eine ganz große Säule, wo in der therapeutischen Arbeit eben geguckt wird, welche eigenen inneren Anteile eben auf diese frühkindlichen Kränkungen bzw. diese nicht befriedigten Bedürfnisse des Gesehenwerdens und So-Sein-Dürfens im Kindesalter zurückzuführen sind. Und wie man eben dann selber mit seinem heutigen Erwachsenen-Ich sozusagen da anknüpfen kann und eine Heilung und Integration möglichst förderlich begegnet. Ja, das ist schon ein wirklich sehr dramatischer Teufelskreis, denn diese Ersatzbefriedigung, die da irgendwo gesucht wird oder versucht wird herzustellen, die wird halt einfach nicht funktionieren. Also darin wird auch so eine unglaubliche symbiotische Sehnsucht deutlich, dass also im Grunde so ein Mensch jetzt in die Welt gesetzt wird, der dafür da sein soll, eben die eigene Bedürftigkeit da so zu befriedigen. Und das ist wirklich fatal, denn die Kinder sind so sehr auf die Liebe ihrer Eltern angewiesen. Das heißt, die können gar nicht anders, als alles dafür zu tun, dass diese Liebe nicht abreißt und dieses versorgt werden. Und somit sind halt die Grundsteine für wirklich verstrickte Abhängigkeitsverhältnisse gesät, die wirklich kompliziert sind aufzulösen. Miller hat es schön in einem Zitat auf den Punkt gebracht, wofür das Kind eigentlich steht. Es wird nämlich vom ersten Tag an all seine Möglichkeiten einsetzen, wie eine kleine Pflanze, die sich nach der Sonne dreht, um zu überleben. Und diese erstaunliche Fähigkeit, eben auf die Bedürfnisse der Eltern zu reagieren, beziehungsweise die erstmal zu erspüren, mit so ganz, ganz feinen Sensoren, die dann eben auch sichern, dass man weiterhin versorgt ist. Da liegt der Grundstein für das, was wir als Anpassung bezeichnen. Vielleicht eben dann auch in späterem Verhalten als eine übermäßige Anpassung, denn Anpassungsfähigkeit per se ist ja erstmal nichts Schlechtes unbedingt. Also anpassungsfähig zu sein bedeutet ja eben auch, wie wir aus diesem Kontext hier sehen, eine Art Überlebenssicherung. Natürlich ist die Anpassung zugunsten der eigenen Selbstverleugnung etwas, was einfach Konsequenzen nach sich zieht und was auch Spuren in der eigenen seelischen Entwicklung hinterlässt. Und deshalb ist hier natürlich auch wieder das Gesetz geltend, dass das Ausmaß entscheidend ist und die Menge sozusagen darüber entscheidet, was hinterher daraus wird. Und da ist ja auch wiederum diese besondere Stärke und besondere Fähigkeit der hochsensiblen und hochbegabten Kinder, die im besten Fall im Erwachsenenalter dann auch als Chance begriffen werden kann, wenn das eigene Selbst bis dahin nicht schon so stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Und hier ist auch noch ein ganz interessanter Aspekt in der sogenannten Parentifizierung, was die Tiefenpsychologie liefert. Denn dort haben wir jetzt noch eine besondere Konstellation, wenn zum Beispiel die elterliche Paarbeziehung mit bestimmten Konflikten oder ja, Beziehungsstörungen behaftet ist und das Kind im Grunde spürt, dass die Mutter mit ja, Einsamkeitsgefühlen oder Isolationsgefühlen nicht zurechtkommt und überfordert ist, dann kann das Kind durchaus in die Rolle des Partnerersatzes schlüpfen. Gar nicht mal unbedingt gedrängt von der Mutter. Es nimmt diese Rolle einfach wie selbstverständlich an, weil es eben auch der Begabung des Kindes entspricht, ja, da sich dann selbst eben sozusagen gebraucht zu fühlen und auch zu merken, oh, meine Existenz hat einen Sinn und eine Berechtigung, denn nur durch mein Dasein geht es Mama ja gut und Mama geht es besser. Und dort wird natürlich eine sehr überbordende Verantwortung auf das Kind sozusagen übertragen, was in frühen Jahren viel zu viel ist. Und anstatt dass die Eltern dann vielleicht gemeinsam an ihren partnerschaftlichen Themen oder Strukturen arbeiten, wird dann eben ja sozusagen das Kind zum Partnerersatz und kann diese kindliche Leichtigkeit und dieses Unbelastetsein nicht als Urgefühl verankern. Ja, wie gerade schon angedeutet, also vom Ressourcenstandpunkt aus betrachtet, ist eben diese übermäßige Fähigkeit auch zur Kompensation, sag ich mal, der Defizite der eigenen Eltern, ist wirklich auch eine wahnsinnige Leistung. Also diese Anpassung dort zu leisten und sich eben so zu verhalten, dass alles immer so in der Balance bleibt und im Gleichgewicht. Das ist auch, naja, nicht nur eine enorme Kraftanstrengung für das Kind, aber es erfordert natürlich wirklich auch eine hohe Intelligenz, das mitzubekommen, was jeder Einzelne braucht und welche Bedürftigkeiten da unterschwellig auch eine Rolle spielen. Aber natürlich kommen dann mit zunehmender Abnabelungsanforderungen oder Autonomieleistungen, die eigentlich erbracht werden müssen im frühen Erwachsenenalter, auch noch ganz andere Schwierigkeiten hinzu und werden zutage gefördert. Zum Beispiel kann es eben zum großen Problem oder zu einer großen Schwierigkeit werden, dass das Kind ja nun sehr früh gelernt hat, die eigenen ja, sehr intensiven und überwältigenden Gefühle eben zu unterdrücken, im schlimmsten Fall abzuspalten. Und die sind natürlich deshalb ja nicht weg. Und im jungen Erwachsenenalter oder im frühen Erwachsenenalter kann da durchaus eine Überbordung oder ein Aufbrechen von diesen unterdrückten frühkindlichen Gefühlen eben stattfinden, wenn zum Beispiel ja in ersten Partnerschaften oder eigenen Beziehungskonstellationen dann auch Muster aus der frühen Eltern-Kind-Beziehung reaktiviert werden und wenn es dort eigentlich darum geht, ja, sich selbst neu zu definieren in so einer partnerschaftlichen Beziehung. Wenn im Erwachsenenalter dann ja regelmäßiges Aufploppen, sag ich mal, von existenziellen Empfindungen, Bedrohungsgefühlen, Angstgefühlen zutage treten und gar nicht so richtig klar ist, aus welchem Grund die jetzt angetriggert, also hervorgerufen wurden und warum da so heftig drauf reagiert wird, dann ist es oft an der Zeit, wo die Personen sich eben auch mit therapeutischer Unterstützung da etwas mehr hinwenden und dann wirklich in die Erfahrung gehen müssen. Ja, wir nennen das in der Tiefenpsychologie des Nachbeelterns, also dass sie sich selbst im Grunde dieses so sein dürfen mit ihrem ganzen Facettenreichtum zugestehen können und da auch eine Form von Trauer und Abschied und Verlust durchleben, was dann im besten Fall gemeinsam mit dem Therapeuten aufgearbeitet werden kann. Der Therapeut wird dann sozusagen zur Ersatzelternfigur, also in der Beziehung zum Therapeuten dürfen dann die frühkindlichen Gefühle eben erneut übertragen werden und können dann aber mit erwachsener Umgangsweise und durch das Erleben, dass man nicht mehr ausgeliefert ist, so wie man es als kleines Kind war, eben gut reintegriert werden und verarbeitet und bearbeitet werden. Es passiert im Erwachsenenalter dann übrigens auch häufig das, was die Psychoanalyse als Wiederholungszwang bezeichnet. Das heißt, die Person sucht sich eigentlich unbewusst dann Situationen oder schafft sie sich sogar, in denen sie diese damals nur eben im Ansatz vorhandenen Gefühle dann wieder aufleben lassen kann. Das heißt zum Beispiel, dass Beziehungen gebildet oder geschaffen werden, in denen auch ein derartiges Abhängigkeitsverhältnis besteht, wie eben früher zu den eigenen Eltern, wo man sich zum Beispiel auch nicht entfalten kann, wo man eben nach bestimmten ganz engen Vorgaben und Gegebenheiten sich verhalten muss, damit der Partner überlebt oder die Partnerschaft überlebt und die eigenen Bedürfnisse müssen dann also weiterhin unterdrückt werden und dürfen sich nach wie vor nicht entfalten. Und ja, diesen Teufelskreis wirklich erstmal bewusst wahrzunehmen, den sich anzuschauen, den anzuerkennen, das ist wirklich schwere Arbeit und letztendlich wohl, wie gesagt, auch nur mit therapeutischer Unterstützung und Begleitung aufzulösen. Aus hochbegabten Kindern werden eben irgendwann hochbegabte Erwachsene. Und Schmidbauer betrachtet hier eben besonders die Frauen, die er in Anlehnung an die griechische Mythologie bzw. an die Figur aus der griechischen Mythologie, Kassandra, genauer in den Blick nimmt. Es wird dann auch von dem sogenannten Kassandra-Komplex gesprochen, der eben im Zusammenhang mit der Belastung des Selbstwertgefühls durch die weibliche Hochbegabung auftreten kann. Die Geschichte oder der Mythos erzählt eben, dass die Verführungsversuche von Apollon, einer weiteren griechischen mythischen Figur, von Kassandra zurückgewiesen werden. Er hatte ihr wegen ihrer Schönheit die Gabe der Weisheit gegeben. Diese wird dann verflucht auf diese Zurückweisung hin, nämlich dahingehend, dass niemand mehr ihrer Weissagung Glauben schenken wird. Das ist so ein Hinweis oder eine Richtung hin zu einer sehr tragischen Heldin aus dieser antiken Geschichte, die nämlich im Grunde immer das Unheil voraussehen kann, beziehungsweise sehr vieles spürt und mitbekommt, aber niemals Gehör findet und sozusagen mit dem Grundgefühl aufwächst oder lebt, nicht ernst genommen zu werden und nicht gesehen zu werden. Schmidbauer spricht einen ganz wichtigen Punkt an, der auch bei Alice Miller schon deutlich geworden ist, welches sozusagen der emotionale Motor von der großen Anpassungsleistung und der Begabungsunterdrückung ist, und zwar die Angst vor Isolation. Denn ja, wir haben ja den Umstand, dass die Hochbegabungen eben oft falsch eingeschätzt oder eben auch verkannt werden. Und dass die Person eben da schon sehr, sehr früh Abwehrmechanismen und Strategien entwickeln muss, um eben nicht in die so gefürchtete Isolation zu geraten, ist eben die eigene Begabung zu verstecken oder zu unterdrücken wesentlich besser erträglich als die geistige Überlegenheit oder Überaktivität sichtbar werden zu lassen und so Ablehnung und Ausgrenzung erfahren zu müssen. Ja, es kommt also, wie wir, glaube ich, darstellen konnten, im Aufwachsen von Hochbegabten in ihrer Familie immer wieder zu diesen Kränkungen und auch immer wieder zu diesen Anpassungsleistungen, die letztendlich gravierende Auswirkungen auf das Wachstum oder auf die Stabilisierung des Selbstwertgefühls haben. Denn die Hochbegabung irritiert im Grunde dann das Selbstwertgefühl, da es auch keine wirklichen Identifizierungsmöglichkeiten gibt und keine sogenannten Spiegelungen in anderen Personen stattfinden können. Und diese massiven Ängste eben unterschwellig immer da sind, dass eben der Kontakt verloren geht und diese Einsamkeit und Isolation droht. Und wie wir natürlich wissen, auch aus der klinischen Psychologie und der Pathologie, dass ein instabiles und fragmentiertes Selbstgefühl natürlich auch Nährboden für viele weitere ungünstige Entwicklungen sein kann. Die Person ist im Grunde im Erwachsenenalter auch gar nicht in der Lage, die eigenen Bemühungen oder Arbeits- und Leistungsprozesse angemessen einzuschätzen. Das heißt, sie kann sich ja nicht so wirklich an der Durchschnittsnorm orientieren, da ihr ja viele Aufgaben auch wesentlich schneller gelingen und sie da ganz andere Arbeitsprozesse an den Tag legt. Das heißt, ihr einziger Orientierungs- oder Fixpunkt ist eigentlich mehr oder weniger die eigene Erschöpfung. Also erst wenn der Körper Bescheid sagt, so es geht nicht mehr und es ist zu viel und eventuell eben auch schon psychosomatische Symptome entwickelt oder bestimmte Krankheitsbilder im Entstehungsprozess sind, erst dann kann sie sich selbst wieder spüren und darauf aufmerksam werden, dass es vielleicht zu viel ist. Im Grunde wird kein gesundes Gespür mehr dafür an den Tag gelegt, wie das Verhältnis von Anstrengung und Ergebnis eigentlich ist. Und es wird sich selber dann sehr stark ausgebeutet und erschöpft, bis unter Umständen eben Phänomene wie Burnout und Depressionen die Folge sind. Und auch da werden wir genau hingucken, was eben dann letztendlich den Entstehungsprozess von Burnout und Depressionen im Zusammenhang von unerkannter Hochsensibilität und Hochbegabung begünstigen kann. Aber in der nächsten Podcast-Folge, weil das jetzt so eine Art Überleitung ist über das Cassandra-Thema, widme ich mich nochmal ganz speziell der Frage nach den Intelligenzunterschieden im Geschlecht beziehungsweise dem Thema der weiblichen Hochbegabung. Also vorab sei schon mal gesagt, einen Unterschied gibt es nicht, also die Gleichverteilung ist geschlechterunabhängig. Aber die Betrachtung der weiblichen Hochbegabung beziehungsweise dem Thema Frauen und Intelligenz sei doch vielleicht an der Stelle nochmal besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Da gibt es dann auch wieder interessante Buchempfehlungen, die du teilweise auch schon auf Instagram einsehen kannst. Und ja, bis dahin verbleibe ich jetzt erstmal wieder mit lieben Grüßen. Hoffe, es geht dir gut und wünsche alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Britta.